HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Haben Sie als Kind Lego gespielt? Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, wie das war, aus vielen bunten Steinen eine ganz eigene Welt zu bauen? Lego ist gerade 60 Jahre alt geworden. Und genau diese Erfahrung, mit den eigenen Händen etwas Schönes zu gestalten, etwas aufzubauen, die ist ungeheuer wichtig für das eigene Wohlbefinden und für die seelische Gesundheit. Daran muss man gerade in dieser Zeit erinnern, wo ja die wichtigste Handbewegung bei vielen das Wischen auf dem Smartphone-Bildschirm geworden ist. Das Glück des Selbermachens ist deshalb unser Sonntagsthema heute in Himmel und Erde in HR Info. Unsere weiteren Themen: Rückzieher. Papst Franziskus entschuldigt sich für seine umstrittenen Äußerungen zu Missbrauchsfällen in Chile. Kehrtwende. Die Deutsche Bischofskonferenz würdigt ausdrücklich die Arbeit von Donum Vitae. Und Segen für Wiederverheiratete und Homosexuelle. Der Frankfurter Stadtdekan sorgt mit einem Diskussionspapier für bundesweite Aufmerksamkeit. Wir sprechen mit ihm darüber. Am vergangenen Montag ist Papst Franziskus von seiner Reise durch mehrere lateinamerikanische Länder zurückgekehrt nach Rom. In Chile hatte er für Aufregung gesorgt mit einer Bemerkung zu sexuellem Missbrauch durch Geistliche. Er hatte den chilenischen Bischof Juan Pablo Barros verteidigt, dem Opfer sexuellen Missbrauchs vorwerfen, nicht genug für die Aufklärung zu tun und einen beschuldigten Priester zu decken. Auf der Rückreise hat Franziskus dazu noch einmal Stellung genommen.
Ein klares Mea culpa des Papstes während der Pressekonferenz auf dem Rückflug von Lima nach Rom. Papst Franziskus entschuldigte sich für eine Äußerung während der Reise. Wie so oft hatten den Papst die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche auch in Südamerika verfolgt. Dort wird Bischof Juan Pablo Barros von Opfern vorgeworfen, einen Priester gedeckt zu haben, der in vielen Fällen Minderjährige missbraucht hat. Papst Franziskus hatte Barros 2015 in ein neues Bistum im Süden Chiles versetzt und ihn in Iquique am Rand eines Gottesdienstes recht patzig in Schutz genommen. Ich werde dazu etwas sagen, wenn es Beweise gibt. Es gibt keinen einzigen Beweis. Das ist alles Verleumdung. Ist das klar? Daraufhin hatten Missbrauchsopfer massive Kritik geübt und auch Kardinal Sean O'Malley, der Erzbischof von Boston, ehemalige Vorsitzende der päpstlichen Missbrauchskommission und einer der engen Berater des Papstes, hatte vom Schmerz gesprochen, den die Aussage des Papstes verursacht hätte. Franziskus zeigte sich auf dem Rückflug einsichtig.
Con questo devo chiedere scusa.
Ich muss mich entschuldigen, denn das Wort Beweis hat vielen Missbrauchten wehgetan und ich entschuldige mich bei ihnen, wenn ich sie verletzt habe, ohne das zu merken. Ich habe das nicht gewollt. Ein Missbrauchsopfer in Chile hatte während der Reise getwittert: Was soll ich denn bringen? Ein Selfie mit dem Täter während der Tat, auf dem zu sehen ist, wie Barros zuschaut? Auch der Papst musste zugeben, dass die Beweisführung in Missbrauchsfällen überaus schwierig ist, weil sie oft Jahre zurückliegen, weil die Opfer Scham empfinden und eine Konfrontation fürchten.
So quanto soffrono.
Ich weiß, wie viel sie leiden. Wenn man hört, dass der Papst ihnen sagt, bringt mir einen Brief, ein Beweisstück, dann ist das eine Ohrfeige. Jetzt merke ich, dass meine Wortwahl nicht glücklich war, denn ich habe nicht daran gedacht. Stattdessen will der Papst nun lieber anstatt von Beweisen von Indizien sprechen. Wie auf anderen Reisen auch, hatte der Papst in Chile Missbrauchsopfer getroffen. Indizien im Fall des Bischof Barros sieht er aber weiterhin nicht. Ich habe den Fall sehr genau untersuchen lassen und tatsächlich gibt es keine Indizien. Und wenn ich keine Indizien habe, wende ich ein juristisches Prinzip an, das in allen Gerichten gilt: Niemand ist ein Täter, wenn es nicht bewiesen ist.
Nemo malus nisi probetur.
Barros hatte dem Papst demnach zweimal seinen Rücktritt angeboten und Franziskus hatte abgelehnt. Bei seiner Amtseinführung als Bischof von Osorno im Süden von Chile hatte es im vergangenen September heftige Proteste gegeben. Das Thema lässt den Papst nicht los, auch weil die Aufarbeitung nicht rund läuft. Aus der päpstlichen Missbrauchskommission hatten sich die Vertreter der Opfer nach und nach zurückgezogen und teilweise eine heftige Blockadehaltung einiger vatikanischer Behörden kritisiert. Bald soll die Kommission mit neuen Mitgliedern einen neuen Anlauf starten.
Papst Franziskus hat sich für eine Bemerkung zum Missbrauch durch Geistliche während seiner Reise nach Chile entschuldigt, Jan-Christoph Kitzler berichtete. Es ist schon eine Art Zeitenwende. 20 Jahre lang dauerte der Streit oder mindestens das angespannte Verhältnis zwischen den katholischen Bischöfen und den engagierten Katholiken im Verein Donum Vitae, der katholische Schwangerenkonfliktberatung anbietet und auch den umstrittenen Beratungsschein für eine straffreie Abtreibung ausstellt. Jetzt hat die Deutsche Bischofskonferenz in einem Schreiben ganz offiziell die Arbeit von Donum Vitae gewürdigt. Tillmann Kleinjung mit Reaktion.
Erleichterung bei vielen engagierten Katholiken. Ein jahrzehntelanger Streit mit den Bischöfen ist beigelegt. Diese würdigen erstmals ausdrücklich die Arbeit des Vereins Donum Vitae, Geschenk des Lebens. Elfriede Schießeleder vom katholischen Deutschen Frauenbund hat sich von Anfang an auch bei Donum Vitae engagiert.
Endlich war wirklich die erste Reaktion, festzustellen, dass die Bischöfe doch auch von ihren harten Positionen abrücken können, in dem Moment, wo sie merken, man hat jetzt wirklich jahrzehntelang gute Arbeit gemacht.
Um zu verstehen, was diese Annäherung zwischen den Bischöfen und Donum Vitae bedeutet, muss man 20 Jahre zurückblicken. Damals ordnete Papst Johannes Paul II. Den Ausstieg der deutschen Kirche aus der schwangeren Konfliktberatung an. Kirchliche Beratungsstellen durften den für eine straffreie Abtreibung nötigen Schein nicht ausstellen. Engagierte Katholiken gründeten daraufhin 1999 den Verein Donum Vitae und stellten sich damit ausdrücklich gegen ihre Bischöfe. Denn bei Donum Vitae erhält man den Beratungsschein.
Die Bischöfe sind davon ausgegangen, es verwässert die kirchliche Lehre, es verwässert den Schutz des Lebens, wenn man diesen Schein ausstellt. Ganz ehrlich, ohne diesen Schein kann die Frau sich ja gar nicht frei entscheiden. Wenn es keinen Schein gibt, wird sie keine Abtreibung vornehmen können. Wir müssen der Frau die Chance lassen, dass sie ihre eigene Entscheidung trifft. Ich kann kein Leben retten ohne die Mutter.
Doch die Bischöfe setzten auf Abgrenzung. Sie bezeichneten Donum Vitae als einen bürgerlichen Verein außerhalb der Kirche. Sie untersagten kirchlichen Angestellten die Mitarbeit bei Donum Vitae. Bis zuletzt waren die Gräben tief. Beim Katholikentag 2014 in Regensburg hatte Gastgeber Bischof Rudolf Voderholzer versucht, Donum Vitae aus dem offiziellen Katholikentagsprogramm zu streichen.
Ich dulde die Präsenz von Donum Vitae in Form eines Standes, möchte aber gleichzeitig ein Forum haben, auf dem die gegenseitigen Gründe abgewogen werden, wo aber auch eben deutlich wird, die Position der Kirche, dass wir nicht aus der Beratung aussteigen, dass wir die Frauen nicht im Stich lassen, sondern dass wir sagen wollen, es muss das Problem gelöst und nicht beseitigt werden.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, stellt nun in einem Schreiben fest, dass sich auch Donum Vitae für den Schutz des Lebens einsetze und Erfolge in der Konfliktberatung erziele. Der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, freut sich über diese Anerkennung.
Diese Tätigkeit, die wird jetzt anerkannt, auch als eine Tätigkeit für das Leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Beratungsstellen und für die Menschen, die sich da engagieren, dass wir wieder die alte Einigkeit, die wir in der katholischen Kirche in Deutschland hatten, in der Frage des Lebensschutzes zurückgewinnen.
Konsequenz der Annäherung: Beraterinnen, die sich bei Donum Vitae engagieren, dürfen nun auch wieder für die katholische Kirche arbeiten.
Für Paare, denen die katholische Eheschließung nicht möglich ist, könnte es vielleicht in Zukunft einen eigenen kirchlichen Segen geben. Einen konkreten Vorschlag dafür hat vor einer Woche der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz gemacht. Betroffen wären vor allem geschieden wiederverheiratete, aber auch homosexuelle Paare. Ich habe mit Johannes zu Elz gesprochen und habe ihn gefragt, was er genau damit meint, einer Segensfeier.
Dass ein Paar, sei es jetzt gegengeschlechtlich, sei es gleichgeschlechtlich, das aus eigener christlicher Verantwortung ein Lebensbündnis geschlossen hat, dieses Bündnis aber nicht autonom und fern von Gott leben möchte, sondern dem lieben Gott ihr Bündnis hinhalten möchten und durch den Dienst der Kirche gesegnet kriegen will. Das ist unsere Idee.
Wäre das tatsächlich im Rahmen eines öffentlichen Gottesdienstes, sage ich mal, oder eher was für die persönliche Seelsorge?
Das müsste ein öffentlicher Gottesdienst sein, der alles das an dezenter Festlichkeit, was mit so einem öffentlichen Ereignis in der Kirche zusammenbringt, dann auch aufbietet. Es darf, was Feierlichkeit und Öffentlichkeit, das heißt ja auch Kirche steht dazu, betrifft, keine Feier zweiter Klasse sein, sonst können wir es auch gleich lassen.
Trotzdem wollen Sie sozusagen einen Unterschied markieren zur kirchlichen Trauung. Worin würde der bestehen?
fängt mit den, wie es aussieht, unverrückbaren Grundüberzeugungen der Katholiken von der Bedeutung der gegengeschlechtlichen Ehe, die für Nachkommen offen ist, zusammen. Das ist die Art von Verbindung, in der dann ein besonderer, wenn sie verwirklicht wird in einem Leben zu zweit, oder sich dann öffnet für Familie, die in der besonderen Weise ein Heilszeichen ist. Seit biblischen Zeiten. Man hat sich auch nie was geändert und ich sehe da auch keinen Bedarf, das zu ändern. Aber das ist halt nicht der ganze Reichtum der Beziehungswelt, der damit eingefangen wird. Und für die, die nicht so leben können oder wollen, müssen wir mehr zu bieten haben, als ihnen nur zu sagen, Leute, geht leider nicht, sucht woanders.
Bei einer Ehe ist zum Beispiel der Ringtausch ja ganz wichtig. Wäre das bei solch einer Segenshandlung auch dabei?
Wir müssten darauf achten, dass die Symbole stimmen. Und da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied in der sakramentalen Trauung. Da entsteht die endgültige Bindung zwischen Mann und Frau im Vollzug der Feier, indem die beiden sich das Vermählungswort zusprechen. Unter Assistenz des Priesters oder des Geistlichen entsteht diese Beziehung. Und das wäre bei der Segensfeier, die wir uns vorstellen, die wir anbieten wollen, nicht so. Dort entsteht die Bindung in Verantwortung des Paares bereits vorher, zum Beispiel auf dem Standesamt. Diese Bindung bringt man mit, man bringt sich als Paar in diese Segensfeier ein und erbittet einen Segen.
Nochmal grundsätzlich gefragt, Herr Zuerst, warum soll es diese Segensfeiern geben? Warum sollte die katholische Kirche das tun?
Weil das Alles oder Nichts, mit dem wir auf Beziehungen losgegangen sind, entweder ein gemischt geschlechtliches Paar heiratet sakramental oder es gibt gar nichts, für niemanden nichts, weil wir mit dieser Rigorosität der Vielfalt des Lebens nicht gerecht werden.
Für wen sollte es denn diese Feiern geben? An wen denken Sie da vor allem?
Das, was viel Schlagzeilen macht, weil es mit einer Grundauffassung oder einem Verdikt der katholischen Lehre kollidiert, sind die gleichgeschlechtlichen Paare. Aber ich denke auch an gegengeschlechtliche Paare, die nach einer gescheiterten kirchlichen Vorehe keine Möglichkeit haben, mithilfe der Kirche zu einer zweiten Trauung zu kommen und ihre zweite Ehe als Sakrament leben zu lassen. Auch für die, meine ich, könnte das interessant sein. Und ich denke auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, an die vielen Paare, die nicht gottlos und gottfern leben möchten, aber die sich eine Ehe als Sakrament für Zeit und Ewigkeit nicht vorstellen können, noch nicht vielleicht vorstellen können. Auch für die im Sinne eines gestuften Weges wäre das dann eine entscheidende Stufe ihrer Beziehung.
Sie haben ja diesen Vorstoß gemacht bei einem Reformforum für die Stadtkirche in Frankfurt. Wo, denken Sie, sollte das gelten? Wo sollte es diese Feiern geben? Nur in Frankfurt? Wollen Sie das mal so ausprobieren, auch als Pionierleistung vielleicht für andere?
Lieber nicht. Wir haben das ja schon vor 2 Jahren, als wir dieses Forum aufgelegt haben, auf die Tagesordnung gekriegt, einfach weil die Leute das, und zwar deutlich, gefordert haben. Das müsse es jetzt endlich geben. Und damals habe ich schon gesagt, das gehört einfach in meine Verantwortung mit hinein. In diesem Bereich können wir in Frankfurt nicht einfach so loslaufen, sondern das geht nur im Benehmen mit Bischof und Bistum.
Das heißt, Sie haben die Rückendeckung durch den Bischof?
Wir haben die volle Rückendeckung des Bischofs, diesen Vorschlag vorzulegen und ihn zur Diskussion zu stellen.
Das ist ja ein hochemotional auch diskutiertes Thema und eine Gratwanderung, die Sie da einschlagen. Viele Betroffene, gerade auch aus dem Bereich der gleichgeschlechtlichen Paare, die bestehen ja auf dem Grundsatz Ehe für alle. Die könnten enttäuscht werden, dass sie eben doch nicht den vollen kirchlichen Segen bekommen. Andererseits werden viele sagen, hier werden fundamentale katholische Prinzipien aufgegeben. Also, so wurde es ja auch schon kritisiert, wenn Homosexualität eigentlich Sünde ist, wäre das ja Segen für die Sünde. Droht Ihr Vorstoß möglicherweise zerrieben zu werden zwischen diesen Positionen?
Ja, das kann immer sein, aber jeder, der sich in diesem festgezurrten Gelände der kirchlichen Doktrin über Sexualität und Beziehung, der sich da überhaupt irgendwo hinwagt, gerät in die Gefahr, zwischen die Stühle zu fallen. Ich möchte sagen, dass wir diesen Vorschlag nicht ohne intensive Gespräche mit Betroffenen erarbeitet haben, sonst hätte ich vielleicht auch nicht den Mut, das zu proponieren. Und es waren homosexuelle katholische Christen, die auch in solchen Beziehungen leben und sich einen Segen auch erworben haben auf diesem nicht offiziellen Weg, die mir ausdrücklich dazu Mut gemacht haben. Die haben gesagt, wir sind manns genug, unsere Beziehung dann als standesamtliche Ehe selber zu schließen und selber zu verantworten. Und in der Freiheit der Christenmenschen bitten wir dafür um einen Segen.
Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz möchte eine kirchliche Segensfeier anbieten für homosexuelle Paare und geschieden Wiederverheiratete. Wie so etwas aussehen kann, darüber habe ich vor dieser Sendung mit ihm gesprochen.
HR Info. Himmel und Erde.
Gestern ist das gute alte Lego 60 Jahre alt geworden. Und viele Erwachsene werden sich noch erinnern an glückliche Stunden auf dem heimischen Teppichboden vor einem großen Haufen bunter Lego-Steine. Man konnte tüfteln, man konnte bauen und hatte am Ende stolz eine eigene kleine Welt erschaffen. Und heute erlebt ja das Selbermachen einen neuen Boom. Menschen stricken und filzen Handyhüllen, falten Origami-Sterne und schicken das Getreide fürs Müsli jeden Morgen durch die Flockenquetsche. Das alte Do-It-Yourself läuft nun unter der kultigen Abkürzung DIY zu neuer modischer Form auf. Und tatsächlich, selber etwas mit den Händen zu tun, zu schaffen, das tut der Seele gut und ist vielleicht gerade jetzt im digitalen Zeitalter besonders wichtig. Darüber sprechen wir heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Früher nannte man ja solche Selbermacher Bastler oder Tüftler und die meisten werkelten einsam in ihrem Bastelkeller vor sich hin. Heutzutage vernetzen sich die Selbermacher, treffen sich auf Messen und werkeln gemeinsam, zum Beispiel im Frankfurter Osten in einer alten Fabrikhalle. Die heißt Tatcraft mit C in der Mitte und ist ein sogenannter Makerspace.
Tim Fleischer steht hinter dem offenen Stahltor in der weiten Fabrikhalle, da wo eine kleine Lounge aus Sesseln, einem Regal und einem Tisch aus Paletten signalisiert, reinkommen und wohlfühlen. Graue Schiebermütze, schwarzes T-Shirt, Jeans. Der junge Mann wirkt entspannt. Er hat's gemacht. Er ist Gründer. Er hat seine Idee Wirklichkeit werden lassen.
Man braucht eine Vision, würde ich sagen. Man braucht eine Vision und man braucht auch den Willen, neue Wege zu gehen. Und das gepaart mit einer extremen Leidensfähigkeit.
Seine Vision, das, was er sich mit einem Freund zusammen noch während des Studiums ausgedacht hat, ist hier im Frankfurter Osten Wirklichkeit geworden. 1700 Quadratmeter Fläche in einer alten Fabrikhalle, Platz für Werkstätten, Maschinen, eine Zwischenebene für Schreibtische, einen 3D-Drucker. Tims Vision ist ein Makerspace. Wie übersetze ich das eigentlich? Platz für Selbermacher?
Ich würde uns eigentlich eher als eine offene Fabrik bezeichnen, weil bei uns auch Kleinserienfertigung möglich ist.
Tim zeigt mir eine moderne CNC-Fräse zur Holzverarbeitung. Okay, das ist mehr als in einer Hobbywerkstatt steht. Also, die Idee ist jetzt, dass jeder, der will, hier Platz, Werkzeug und Maschinen für sein Projekt findet, oder?
Der springende und wichtigste Punkt dabei ist, dass wir Maschinen, die eigentlich normalerweise nur in der Industrie zu Hause sind, wie große CNC-Bearbeitungszentren wie eine Wasserstrahlschneidanlage, dass wir die in einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also, dass man wirklich herkommen kann als, egal was, sowohl als Schreiner, als Profi, als auch als Bürofachkraft und wirklich, ja, sich Träume verwirklichen kann.
Hier ist Platz für neue Start-ups. Sie können loslegen, ohne das ganz große Risiko zu gehen und zum Beispiel viel Geld in Maschinen zu investieren. Hier ist ein 3D-Drucker für Chris, der studiert Produktdesign und fertigt hier seine Modelle für die Semesterarbeit. Hier ist Platz für Tanja, die International Finance studiert, aber eigentlich viel lieber Möbel restauriert.
Also ich habe so richtig Bock drauf, wenn ich mir denke, so, boah, ich habe morgen frei, ich gehe zur Tatkraft, ich mache an meiner Kommode weiter. Mein Studium passt nicht zu mir. Ach so. Aber das hier ist so, macht mir mehr Spaß.
Mit den Händen arbeiten und schöpferisch tätig sein und das gemeinsam in einem sogenannten Makerspace, einem Raum für Selbermacher, Stefan Bücheler berichtete. Die Hände arbeiten, der Kopf kommt zur Ruhe. Kreativität kann heilsam sein. Auch in der Psychotherapie werden kreative Therapieformen angewandt, meist malen oder zeichnen. Zum Beispiel bei der Betreuung von Demenzkranken oder bei straffällig gewordenen Jugendlichen.
Kreuz an Kreuz, Punkt an Punkt, akkurat gemalt, ein Kreis nach dem anderen. Am Ende lag vor der alten Dame eine Rosette, ein Ornament, mit grünem Buntstift gezeichnet, in lila und schwarz. Weshalb die demenzkranke Frau diese fast geometrischen Figuren immer wieder malte, war für den Kunsttherapeuten Andreas Hett lange ein Rätsel. Bis eines Tages die Tochter die Bilder sah.
Sagt sie, Mama, das ist ja wie früher. Ich so, was meinen Sie mit früher? Ja, früher hat meine Mutter immer ihre Briefumschläge mit kleinen Ornamenten geschmückt und hier macht sie jetzt ganz groß.
Die Demenz aufhalten konnten die Ornamente nicht, aber das Zeichnen gab ihr Struktur und Ordnung, sagt Andreas Hett.
Das fand ich so faszinierend, dass sie im Prinzip etwas aufgegriffen hat aus ihrer Lebensbiografie, was sie früher im Kleinen auf Briefumschläge gemacht hat, hat sie hier erweitert künstlerisch und hat die Freiheit bekommen, in der Kunsttherapie die großen Ornamente zu machen. Und es war halt immer ein toller Prozess, weil sie war wirklich eine Stunde bei sich. Er hat ihren Stift gegeben und sie war abgetaucht. Man musste immer sagen, Leider ist die Zeit um.
Seit vielen Jahren setzt der Kunsttherapeut und Sozialarbeiter Kunst als ein Instrument ein, als einen Entstehungsprozess, der Menschen hilft, Teile ihres Inneren neu zu entdecken, wiederzufinden.
Das ist so im Seniorenheim und da merke ich, bei den Menschen mit Demenz, die reden nicht mehr, bei mir reden die plötzlich wieder, weil durch die Kreativität kognitiv die Synapsen anders da gefordert werden und anfangen darüber zu sprechen, was sie sehen. So wie die Zeit rum ist, ist die Sprache wieder weg.
Gearbeitet wird mit allem Möglichen, mit Stiften aller Art, mit Wasser oder Acrylfarben, mit Speckstein oder Holz. Bei dem, was entsteht, geht es nie um gut oder schlecht, sagt Andreas Hett. In dem geschützten Raum der Werkstatt sollen seine Künstler ihr Material selbst finden. Er begleitet sie nur dabei. Dementiell oder psychisch Erkrankte, Behinderte, straffällig gewordene Jugendliche. Die Kunsttherapie kann ihnen helfen, ihre Tat zu reflektieren oder auch bisher Unbekanntes zu entdecken, sagt Hett.
Und ich kann anbieten, bei einem straffälligen Jugendlichen, der zu uns kommt, weil er was angestellt hat, was soll ich denn hier, der Scheiß hier? Kunst war eh nicht mein Ding und soll ich auch noch hier Kunst machen? So, wir müssen nichts schwätzen. Hier, nimmst einen Speckstein, probieren doch einfach mal aus. Okay, fängt er vielleicht missmutig an und plötzlich lernt er handwerklich was dazu. Da haben wir auch die soziale Komponente noch, dass plötzlich ein Jugendlicher feststellt, ich kann ja was mit meinen Händen machen, außer mit dem Finger über das Tablet oder über das Smartphone rutschen und anfängt, ich würde gern ein Herz für meine Freundin machen, darf ich das hier?
Wenn die Hände arbeiten, kann der Kopf zur Ruhe kommen und die Seele frei werden. HR-Info-Reporterin Susanne Schierwarter sprach darüber mit dem Oberurseler Kunsttherapeuten und Sozialarbeiter Andreas Hett. Das Glück des Selbermachens ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Mit den eigenen Händen schöpferisch tätig zu sein, das ist nicht nur zurzeit im Trend, das tut tatsächlich gut und das ist offenbar gerade in unseren digitalen Zeiten enorm wichtig. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit dem Gehirnforscher Manfred Spitzer von der Universität Ulm gesprochen.
Herr Professor Spitzer, Kinder malen ja schon gerne was aus, aber ist das nicht auch erstaunlich, dass Ausmalbücher für Erwachsene so gefragt sind? Man kann da Mandalas ausmalen, das ist alles nicht besonders kreativ, aber offensichtlich doch unheimlich gefragt, fast wie eine Meditation. Was geschieht da?
Ich glaube, das ist der Anfang. Viele Menschen, gerade Erwachsene, die würden sich ja nicht trauen, ich male jetzt mal ein Bild. Das ist irgendwie, ja, liegt nicht so in den Leuten drin. Und gerade wer vielleicht im Kunstunterricht dann auch noch eine schlechte Note bekam, aus welchen Gründen auch immer, der traut sich das nicht. Aber wenn er dann eben ein Buch sieht, ich muss hier nur ausmalen und das sind interessante Muster, die haben irgendwas Beruhigendes, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand auf diese Art zu Farben kommt. Ich hoffe, er bleibt dann nicht bei Ausmalbüchern, sondern traut sich irgendwann mal auch dann sein Bild zu malen, irgendwas und dann eben auch kreativ zu werden. Denn natürlich fördert das Ausmalen oder das sogenannte Malen nach Zahlen natürlich nicht die Kreativität. Aber es macht trotzdem Freude, weil man eben bei der Sache ist und nicht bei sich selber. Und wenn man einfach bei den Dingen ist und auch das Erlebnis hat, ich kriege das hin, es läuft mir von der Hand, dann glaube ich, passiert da was und da gibt es Wissenschaft dazu, im Gehirn eben auch, was letztlich positive Emotionen auslöst und uns von den Sorgen des Alltags und von den Grübeleien darüber tatsächlich wegbringt.
Wir sprechen über das Selbermachen und erstaunlich ist es, dass Kinder ja so ganz urtümliche Selbermacher sind. Also da schaut man in den Sandkasten und sieht sie bauen und wühlen. Man gibt ihnen Fingerfarben und sofort geht's los oder irgendeine Kleisterpampe. Das ist für ein Kind dann der Himmel. Was bedeutet das für die kindliche Entwicklung, diese Art, sich der Welt zuzuwenden?
Man muss sich klar machen, dass ein Kind ja noch ganz viel lernen muss. Und das Lernen geschieht über, kommen die Informationen irgendwie in den Kopf. Ja, wie kommen sie denn rein? Sie kommen über die Sinne herein und sie kommen auch über das motorische Agieren herein. Denn ich schicke zwar, wenn ich mich bewege, Informationen vom Gehirn nach draußen, aber jedes Stückchen Hirn, was Informationen nach draußen schickt, kriegt eben auch von dem weiter draußen liegenden Stückchen Hirn wieder was zurückgefunkt, sodass ich eben auch motorischen Input bekomme, wenn ich meine Hände benutze. Und die Hände sind ein wunderbares Werkzeug, was aber natürlich eben auch trainiert werden will. So wie unsere Sprachzentren und unsere Sprache ein wahnsinniges Werkzeug des Mundes ist, das können ja sonst andere Tiere gar nicht, weil es so schwierig ist, so lernen wir sprechen, indem wir viel sprechen und mit uns gesprochen wird. Und unsere Sinne, unsere Hände, die dürfen wir auch nicht nur dem iPad und dem Vision überlassen, wo wir ja gar nichts spüren, außer einer immer wieder gleichen Glasoberfläche und immer die gleiche Handbewegung machen. Das ist genau Gift für Kinder. Im Gegenteil, die sollen mit Sand spielen, die sollen mit den Händen in den Matsch und sonst was machen. Wichtig ist, dass sie wirklich ihre Sinne ausleben und ihre Motorik ausleben und dadurch ihre Hand trainieren. und dadurch aber eben auch ihr Denkvermögen. Also wer wirklich in der Kindheit viel nur wischt, dessen Bildungskarriere endet als Putzfachkraft. Und das sollten Eltern wissen, dass man eben mit den Kindern tatsächlich in den Matsch geht, in den Ton, in die Dinge und die Hände tatsächlich dadurch lernen lässt, wie sich was anfühlt und wie man mit was umgeht.
Gerade in digitalen Zeiten ist es wichtig, mit den eigenen Händen schöpferisch tätig zu sein. Klaus Hofmeister sprach darüber mit dem Ulmer Gehirnforscher und Buchautor Manfred Spitzer. Vom Glück des Selbermachens, das war heute unser Sonntagsthema in Himmel und Erde. Die Beiträge und Gespräche dieser Sendung können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.